Amen. Wir haben vorhin das Zeugnis von Uschi gehört, wie sie es erlebt hat, mutige Schritte zu gehen und wie sie damit positive und gute Erfahrungen gemacht haben. Und sie hat ja schon daran angeknüpft, an die Predigt von letzten Sonntag, wo Hartmut gepredigt hat, wo er erzählt hat, auch von Abraham aus 1. Mose 15, wie Abraham ausgezogen ist in ein unbekanntes Land, mutige Schritte gegangen ist in seinem Leben und immer wieder Gott sich auch dann bestätigt hat. Abraham ist einfach auch, ja, einfach ein wahnsinnig großes Vorbild, um mutige Schritte zu gehen. Und in der Predigt ging es ja stark darum, dran zu bleiben, an Verheißungen Gottes auch festzuhalten, so wie Abraham das getan hat, über lange Zeiträume hindurch auch. Und Abraham blieb immer mit Gott im Gespräch. Und er gehorchte Gott. Gott hatte ihn wirklich zu großen Schritten herausgefordert. Und sein Glaube bezeugte sich ihm darin, dass er Gott gefolgt ist, dass er diesen Weisungen, die Gott ihm gegeben hat, ja, dass er denen auch Taten hat folgen lassen. Bis zu dieser Bereitschaft, dass er Gott ihn herausgefordert hat, seinen Sohn zu opfern. Und Abraham wirklich, obwohl ja alles in seinem Leben dagegen gesprochen haben muss, trotzdem sich auf den Weg gemacht hat und Gott so seinen Glauben getestet hat. Und Gott aber dann an einer entscheidenden Stelle gesagt hat, nein, stopp. Abrahams Glauben bezeugte sich durch seine Taten. Und die letzte Predigt, die ich hier gehalten habe, da habe ich auch darüber gesprochen, habe auch eben von Abraham von dieser Geschichte erzählt. Habe erzählt, dass unser Glaube sich durch Taten bezeugt. Gerettet werden wir aus Glauben, nicht durch unsere Taten, aber die Taten bezeugen unseren Glauben. Und ich hatte da ein starkes Thema oder eine starke Sache, die Jesus uns beauftragt, auch im Mittelpunkt, da ging es um den Missionsbefehl. Jesus hat uns gesagt, wir sollen unseren Glauben bezeugen, wir sollen anderen Menschen erzählen davon. Und das zu tun, ist eben auch eine Folge des Glaubens. Das heißt, ich sage, ich tue das, was Jesus, wozu er mich beauftragt. Und heute möchte ich an all das weiter anknüpfen. Und es soll darum gehen, wie gestalten wir unser Leben, wie führen wir unser Leben, wozu fordert Jesus uns heraus, zu was von der Lebenshaltung fordert uns Jesus auch heraus. Und da möchte ich mit dem Predigttext erstmal einsteigen. Ihr könnt für euch überlegen, ob ihr einfach zuhört, ich werfe den hier gleich an, oder ob ihr mitlest. Das ist aus Lukas 14, Vers 25 bis 35, nach NGÜ, also nach einer ein bisschen neueren Übersetzung, die aber, finde ich, doch sehr, sehr gut auch übersetzt ist. Also, ich lese vor. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn andrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Schon beim ersten Lesen oder ersten Hören dieses Textes merken wir, dass es ein sehr, sehr herausfordernder Text ist. der fordert uns raus. Und interessant ist, wenn wir uns die Einleitung angucken, wie dieser Text losgeht, da heißt es, Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Und dann wandte er sich zu ihnen um und sagte, also damit geht es los. Das heißt, da sind Menschen, die folgen Jesus schon, die wollen wissen, wer ist Jesus, was hat er zu sagen. Und zu denen wendet er sich hin und sagt, dann diesen Text. Und ich glaube, da sehe ich eine starke Parallele zu uns. Ich denke, viele, die hier sitzen, die werden sagen, ja, ich folge Jesus. Ich gehe ihm nach. Ich lebe mit ihm. Und zu uns wendet er sich und sagt uns diese ernste Botschaft. Was heißt es, Jesus wirklich nachzufolgen? Darum geht es. Vers 26 möchte ich darauf eingehen. Oder der erste Punkt ist, Jesus nachfolgen heißt, sein Leben aufzugeben und sich von allem zu trennen. Vers 26, da fängt das mit an. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Das ist nicht eine Aussage, die wir einmal in den Evangelien finden, sondern diese Aussage in dieser Form, was hier zu blau gedruckt ist, eben alles andere zurückstellen, sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Diese Aussage, die finden wir in den Evangelien, in diesen Worten und in etwas anderen Worten, 7-mal. Und was sagt uns das? Was sagt uns das, wenn das so oft in den Evangelien steht? Das sagt uns, dass es eine sehr zentrale Botschaft von Jesus ist. Eine sehr große Wichtigkeit hat. An vielen Stellen ist es etwas anders ausgedrückt, denn da heißt es, denn wer sein Leben retten will oder erhalten will, wird es verlieren. Oder es heißt an anderer Stelle, wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es verlieren. Oder wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Also sehr, sehr deutlich und oft wird das betont. Und auch Vers 33 in diesem Text wiederholt das im Prinzip auch nochmal ganz ähnlich oder geht es in eine ähnliche Richtung. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Und dieses sich trennen, das habe ich nochmal ein bisschen nachgeforscht, was da steht für ein Wort und was das sonst auch, wie das sonst auch übersetzt wird im Neuen Testament, das ist eigentlich ein Wort, das heißt auch Abschied nehmen. Also wer nicht von allem in seinem Leben Abschied nimmt oder wer sich nicht von allem trennt oder sich verabschiedet oder dem entsagt, so kann man diese Stelle übersetzen. Das heißt, es geht darum, sein Leben loszulassen, Abschied zu nehmen und Jesus wirklich die volle Kontrolle über sein Leben zu geben. Das heißt, unsere eigenen Pläne, das, was wir für Vorstellungen von unserem Leben haben, das aufzugeben, davon Abschied zu nehmen, dem eigenen Leben entsagen. Und das ist es ja eigentlich auch, worum es geht, wenn wir uns als gläubige Menschen taufen lassen. Weil als gläubiger Mensch sich taufen zu lassen, heißt zu sterben. Das heißt, so wie wir untertauchen, sich in den Tod Jesu mit hineinzubegeben und sein altes Leben dort liegen zu lassen, es loszulassen. Es heißt, sozusagen seinem eigenen Leben zu sterben. Und manche Menschen erleben das genau in diesem Zeitraum, auch wo sie sich taufen lassen als Gläubige, dass sie das in diesem Bewusstsein auch sich taufen lassen. Manche erleben das vorher schon und die Taufe ist dann nochmal eine Bestätigung dessen, dass sie diesen Schritt so gehen. Und manche haben auch vielleicht auch sich als Gläubige taufen lassen und verstehen es erst danach. Und auch das kann natürlich sein, dass ich dann erst richtig verstehe, was heißt es eigentlich, sich taufen zu lassen. Es geht darum, seinem eigenen Leben zu sterben und das, was bisher der eigene Gott quasi war, wem ich gefolgt bin, das aufzugeben. Unser eigenes Leben, unsere Ziele, unsere Vorstellungen vom Leben. Jesus nachfolgen heißt, auch bereit sein, Opfer zu bringen. Das wird in diesem Vers 27 deutlich. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und das Kreuz ist ein Symbol für so manche Aspekte. Das Kreuz ist ein Symbol auch des Leidens. In 1. Petrus heißt es, wenn ihr aber ausharrt und für gute Taten Leiden hinnimmt, so ist das Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus gelitten hat. Das heißt, wenn wir etwas Gutes tun, uns für etwas Gutes einsetzen und das Leiden mit sich bringt, dann müssen wir diesen Weg gehen und dieses Leiden und das für uns in Kauf nehmen. Dazu fordert uns Jesus raus. Das Kreuz auf sich zu nehmen heißt, bereit zu sein, auch zu leiden, wenn es erforderlich ist. Natürlich nicht das Leid zu suchen aus irgendwelchen Gründen, aber wenn es erforderlich ist, bereit zu sein, Leiden auf sich zu nehmen. Und nicht zu sagen, ich werde diesen Weg nicht gehen, weil das bringt Nachteile für mich mit. Weil dann muss ich an anderer Stelle schmerzlistern. Nein, wir sollen bereit sein, das Kreuz auf uns zu nehmen. Das Kreuz ist auch ein Symbol des Verspottetwerdens, des Abgelehntwerdens, eine Schande zu sein. So ist das Jesus ergangen. Als er am Kreuz hing, da spotteten Menschen über ihn, wenn du der Sohn Gottes bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. So haben Menschen ihn verspottet. Und wenn wir das Kreuz auf uns nehmen, dann heißt es, bereit zu sein, auch Spott auf uns zu nehmen, abgelehnt zu werden. In Hebräer 12 heißt das über den Tod von Jesus, er nahm den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Weil wer am Kreuz hängt, ist eine Schande. Oder am Kreuz zu hängen, ist eine Schande. Und auch ein bisschen später noch in Hebräer heißt es, wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Auch Kreuz auf sich zu nehmen heißt auch zum Beispiel sein Ansehen zu riskieren, sein Ansehen einem egal sein zu lassen, zu sagen, und wenn ich diesen Weg gehe mit Jesus und wenn das auf sich zieht, dass andere mich verspotten und dass andere mich lächerlich finden oder was ich auch immer, dann zu sagen, nein, ich nehme dieses Kreuz auf mich, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Das Kreuz auf sich zu nehmen heißt auch, bereit zu sein, also konsequent zu sein und an Dingen dran zu bleiben. Wie war es denn bei Jesus? Jesus ist ans Kreuz gegangen, weil er wusste, er muss es tun, um uns zu retten. Aber er musste es nicht tun, also von sich aus hätte er es nicht tun müssen, aber er war bereit dazu. Er ist diesen Weg gegangen, er ist konsequent geblieben und er hätte diesen Weg von sich aus nicht gehen müssen. Aber er hat es getan und hat sein Leben sozusagen an der Stelle konsequent, ist er diesen Weg gegangen und hat daran festgehalten, weil er wusste, ich werde diesen Weg gehen, um die Menschen zu erlösen. Und das Kreuz ist natürlich immer ein Symbol des Todes, des Hingerichtetwerdens. Und sein Kreuz auf sich zu nehmen, heißt bereit zu sein, letztendlich auch sein Leben für Jesus zu lassen. Das ist etwas, was für uns natürlich sehr weit weg ist. Aber ich weiß nicht, ob ihr manchmal die Berichte von den Menschen lest, die in Open Doors veröffentlicht werden. Und da sind Menschen, die sind herausgefordert, wirklich ihr Leben zu riskieren. Zu sagen, ich folge Jesus und es könnte sein, dass es mir den Tod einbringt. Aber sie bleiben an Jesus dran und sagen, ich lasse Jesus nicht los. Und das heißt es auch, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Diese Bereitschaft zu haben. Das ist für uns erstmal weit weg in dem Land, wo wir leben. Aber vielleicht heißt es an anderer Stelle, bereit zu sein, auch Risiken für sein Leben auf sich zu nehmen. Zu sagen, ich werde nicht, weil es ein Risiko mit sich bringt, einen bestimmten Weg nicht gehen. So wie vielleicht jemand sagt, ich bin bereit, in ein Land zu gehen, wo es mir weniger gut geht, um Jesus zu folgen. Da habe ich nicht die gute Gesundheitsversorgung und da ist meine Familie vielleicht nicht so sicher aufgehoben wie in Deutschland. Aber auch da heißt es vielleicht, das Kreuz auf sich zu nehmen, diesen Weg zu gehen. Dieses Risiko auf sich zu nehmen, auch Schaden zu nehmen. Jesus nachfolgen heißt, das klang schon ein bisschen an, konsequent und radikal auch zu sein. In Vers 34, 35 heißt das, Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es ist nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegwerfen. Das heißt, wir sollen Salz sein. Und wenn wir nicht Salz sind, dann sind wir unnütz, heißt das in diesem Text. Wir verlieren unsere Wirkung, wenn wir nicht konsequent und radikal sind. Wir sollen eine Wirkung haben in dieser Welt. Wir sollen Frucht bringen, wir sollen etwas bewirken in dieser Welt. Dazu sind wir da als Jünger Jesu. Und das geht nicht mit Lauheit, das geht nicht mit faulen Kompromissen. Das geht nur, indem wir für Jesus brennen, indem wir uns Jesus wirklich hingeben. Und wir sollen uns eben nicht so verhalten wie in dem Text, der vor diesem Predigttext steht. Das ist das Gleichnis von dem großen Gastmahl, wo ein Mensch einlädt zu einem großen Fest. Und da sind die Leute, die haben reihenweise irgendwelche Entschuldigungen vorzubringen. Der eine sagt, ich habe einen Acker gekauft. Ich kann nicht, ich muss mir den angucken. Der andere sagt, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft. Ich muss mich darum kümmern. Ein anderer sagt, ich habe gerade geheiratet. Ich habe da keine Zeit für. Wir Menschen sind wirklich sehr kreativ, wenn es darum geht, Entschuldigungen dafür zu finden, einen bestimmten Weg nicht zu gehen. Und so soll es eben nicht sein. Zusammenfassend kann man das alles, Jesus nachfolgen heißt, sich ihm wirklich völlig hinzugeben, ohne irgendwelche Einschränkungen. Die spannende Frage ist bei all dem, wo stehe ich, bin ich bereit und was tue ich? Erstmal die Frage, wo stehe ich? Also wie geht es? Steht es um meine eigene Hingabe? Habe ich mein eigenes Leben aufgegeben? Bin ich bereit, wirklich Opfer auf mich zu nehmen, Lasten zu tragen, um Jesus nachzufolgen? Lebe ich konsequent und radikal, ohne Kompromisse? Ich denke, wir können natürlich sagen, ja, ich mache das. Und wir haben so eine Sache, wo wir sagen, ich will das. Aber die Frage ist, wirklich, wie ist es in uns? Und da müssen wir uns prüfen. Und ich möchte euch gleich 2 Fragen geben und gebe euch danach ein paar Sekunden Zeit, um darüber nachzudenken, womit wir prüfen können, wie es wirklich in unserem Herzen ist. Und zwar möchte ich euch bitten zu überlegen, worum dreht sich eure Gedanken, wenn ihr euch abends ins Bett legt? Und worum drehen sich eure Gedanken, wenn ihr morgens wach werdet? Ein paar Sekunden, um da mal drüber nachzudenken. Ich glaube, dass diese Gedanken, die uns da beschäftigen, wenn wir uns ins Bett legen, wenn wir morgens aufwachen, dass die uns stark da was drüber zeigen, was unser Leben bestimmt, was in unserem Leben wirklich wichtig ist, was uns viel bedeutet in unserem Leben. Ich glaube, das können wir an dieser Stelle ablesen. Oder eine andere Frage, um dem auf der Spur zu kommen. Wie ist es, wenn du mit Freunden zusammen bist? Menschen, mit denen du dich richtig gut verstehst oder eine ganz gute Beziehung hast. Was ist da dein Thema, was du ansprichst? Was ist dir wichtig, was du erzählst? Ist es Fußball? Ist es, wer ins Dschungelcamp gekommen ist oder wer der Dschungelkönig geworden ist oder sowas? Oder was bewegt dich wirklich? Was ist das, was dir auf dem Herzen liegt, was du deinen Freunden erzählst? Was bewegt dich da in deinem Innersten, in deinem Herzen? Was uns das Wichtigste ist und wessen wir völlig hingegeben leben, das erfüllt unser Herz. Wir können uns auch fragen, welche Früchte der Nachfolge sehe ich eigentlich in meinem Leben? Auch da sehen wir etwas darüber, wo wir stehen. Ich möchte ein paar Beispiele bringen und ihr könnt überlegen, ob ihr diese Dinge erlebt habt. Hast du es erlebt, dass Jesus dich freigemacht hat von falschen Prioritäten? Hast du es erlebt in deinem Leben, dass Dinge, die dir früher wirklich wichtig waren, die dein Leben echt zentral irgendwie ausgefüllt haben, dass die auf einmal einen ganz anderen Platz bekommen haben? Dass sie diesen Platz nicht mehr haben, dass sie dich durch und durch beschäftigen, sondern dass sie den richtigen Platz bekommen haben, dass Jesus deine Prioritäten verändert hat. Hast du es erlebt, dass Jesus dich fähiger macht, zu lieben, geduldig zu sein? Hast du es erlebt, dass du einen Hunger in dir verspürst nach Gottes Wort, dass da etwas in dir brennt, dass du sagst, den Fernseher einschalten, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ich will wirklich lieber Gottes Wort lesen. Ich will lieber beten. Hast du das in deinem Leben erlebt, dass da wirklich was in dir brennt? Hast du es erlebt, dass du Jesus anderen Menschen nahebringen möchtest? Nicht, weil du denkst, ich muss das jetzt irgendwie, sondern weil es dir wirklich ein Anliegen ist, weil du etwas mit Jesus erlebt hast, wo du sagst, ich möchte, dass andere Menschen das auch erfahren, dass es so etwas Gutes gibt. Hast du es in deinem Leben erlebt, dass du sagst, ich will für diesen Menschen beten, der ist in einer bestimmten Not und du hast gesagt, ich will für den beten, weil ich wirklich glaube und weil ich wirklich weiß, Gott handelt, wenn ich für diesen Menschen bete. Hast du es erlebt in deinem Leben, dass jemand dich vielleicht sehr schwer verletzt hat und Jesus dich diesen Weg geführt hat, diesem Menschen zu vergeben, diese Sache loszulassen, dass Jesus dich davon freigemacht hat? Hast du es vielleicht in deinem Leben erlebt, dass du in ganz schwierigen Umständen gestanden hast und Jesus dir einen großen Frieden in dein Herz gegeben hat? Ein Frieden, der eben viel größer ist als das, was wir eigentlich verstehen können. Hast du es in deinem Leben erlebt, dass du mutige Schritte gegangen bist in deinem Glauben, wo keine Sicherheit da war, wo du nicht wusstest, wo der Weg dich hinführt, aber weil Gott dich zu etwas geführt hat, du gesagt hast, ich gehe diesen Weg jetzt, auch wenn ich nicht weiß, wohin das führt? Das sind alles so Punkte, wo wir sehen und vielleicht ein bisschen ablesen können, wo stehe ich? Hingabe hat wesentlich damit zu tun, dass ich frage, was oder wem will ich mich hingeben? Will ich mich wirklich Jesus ganz hingeben? Bin ich bereit dazu? Dieser Bibeltext, der Predigtext, der enthielt da diese zwei Beispiele. Von dem einen Menschen, der ein Haus bauen will und wo man noch sagt, der wird da vorher überlegen, was das Ganze kostet und ob er das auch schaffen kann. Oder auch von diesem König, der in einen Krieg zieht, der auch doch überlegen muss, der auch die Kosten überschlagen muss und gucken muss, werde ich dieses Ziel erreichen. Und das ist auch wichtig bei dieser Frage, wenn wir sagen, bin ich wirklich bereit, Jesus nachzufolgen, dass wir überlegen, ja, bin ich bereit dazu? Ich muss das mir überlegen. Und je klarer ich mir das überlegt habe, desto konsequenter kann ich danach auch sagen, wenn ich, ja, ich will das, dass ich dann auch auf diesem Weg bleibe. Und sage, ich ziehe das durch. Ich will wirklich Jesus nachfolgen. Ich finde, diese ganze Frage der Hingabe hat auch wesentlich damit zu tun, was erwarten wir eigentlich von Gott? Was glauben wir, wozu Gott uns gebrauchen will? Glaubst du, dass Jesus durch dich Großes tun will und dass er etwas verändern will in dieser Welt? Glaubst du, dass er dich gebrauchen will, trotz aller Unzulänglichkeit, die jeder Mensch mitbringt? Und ich möchte da wieder Johannes 14, Vers 12 zitieren. Den Vers zitiere ich eigentlich, glaube ich, jetzt fast immer, wenn ich hier vorne stehe. Aber das macht nichts. Im Vers heißt es, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Glauben wir das? Glauben wir das, dass Jesus durch uns genau diese gleichen Dinge tun will, die er getan hat, wenn wir im Glauben mit ihm wirklich verbunden sind? Wenn wir das wirklich glauben, was zögern wir denn noch in unserer Hingabe? Gibt es dann einen Grund, irgendeine Zurückhaltung zu üben, wenn Jesus uns sagt, wenn du im Glauben mit mir verbunden bist, dann wirst du die gleichen Taten vollbringen, die ich tue, und sogar noch größere? Wir müssen uns auf den Weg machen, um dieses Ziel, Jesus völlig hingegeben zu leben, da wirklich dahin zu kommen. Wenn wir ein Leben leben, das sich eigentlich wenig unterscheidet von den Menschen, die ohne Gott leben, was sagt das eigentlich über unsere Hingabe aus? Sind wir dann wirklich unserem alten, eigenen Leben gestorben? Haben wir wirklich unser eigenes Leben aufgegeben? Wenn Hingabe an Jesus nicht eine Gewohnheit oder eine innere Haltung ist, dann hat Jesus einen Rivalen in unserem Herzen. Wenn nicht unser ganzes Leben ein Opfer für Jesus ist, dann hat Jesus einen Rivalen in unserem Herzen. Was tun? Was können wir jetzt tun? Was ist dran? Konkret wird das Ganze, wenn wir fragen, welche Veränderung brauche ich in meinem Leben, um Jesus ganz nachzufolgen? Was behindert mein Leben, damit ich wirklich anfange, Jesu Aufträge zu erfüllen? Sagst du vielleicht, ja, ich bin so beschäftigt, ich habe so viel Zeit, ich habe so wenig Zeit, ich habe viel zu wenig Zeit dafür, mich da wirklich rein zu vertiefen. Dann müssen wir uns eingestehen, wie viel Zeit wir haben, liegt wesentlich bei uns. Und ich denke gerade so an die Leute auch jetzt in meiner Generation. Wir haben Kinder, wir haben einen Job, der uns herausfordert, wir haben vieles um die Ohren. Da ist diese Frage nach der Zeit ganz oft ganz wesentlich. Aber die Sache ist, die Entscheidung, wie viel Zeit wir haben, hat wesentlich damit zu tun, welche Entscheidung wir in unserem Leben treffen. Und es kann sein, dass du Jesus echt nachfolgen willst, aber dass du sagst, ja, aber ich möchte auch Karriere machen. Aber ich möchte auch ein gutes Ansehen haben. Ich möchte auch ein bisschen Geld haben. Aber wir müssen uns entscheiden, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Was wirklich Priorität hat. Und ganz oft sagen wir auch, ja, das geht aber nicht. Ich kann doch nicht anders. Aber die Frage ist, wie oft steckt dahinter eigentlich oft ein, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht die Konsequenzen tragen. Ich bin nicht bereit, Opfer zu bringen. Wenn wir einen Rivalen in unserem Herzen haben zu Jesus, wenn wir das entdecken, dann müssen wir damit zum Kreuz kommen. Wir müssen damit zu Jesus kommen und um Vergebung bitten. Um Vergebung bitten, dass wir da einen Rivalen in unserem Herzen haben. Und dann, das gehört wesentlich dazu, zu dem Thema Buße tun, da müssen wir eine Entscheidung treffen und müssen von diesem Rivalen radikal Abschied nehmen. Wir müssen unsere eigenen Pläne für unser Leben loslassen. Wir müssen vielleicht loslassen, dass wir sagen, ich möchte eigentlich Karriere machen. Ich möchte eigentlich echt was bringen in meinem Leben, was Anerkennung vielleicht findet bei anderen. Oder weil das sich für mich selbst so gut anfühlt, jemand zu sein, der etwas auf die Reihe kriegt. Oder ich muss es aufgeben, zu sagen, ich will irgendwie eine gesicherte Existenz aufbauen. Das muss alles schön abgesichert sein. Da müssen genügend Finanzen da sein. Da müssen für alles mögliche Versicherungen da sein. Oder ich muss es vielleicht aufgeben, zu sagen, ich will ein ganz tolles Haus haben. Oder das tolle Haus, was ich schon habe, vielleicht muss ich das sogar aufgeben, weil es viel zu viel mich gefangen nimmt. Weil ich vielleicht viel zu viel Geld wir als Familie aufbringen müssen, damit wir dieses Haus haben können. Und viel zu viel Geld verdienen heißt dann vielleicht auch viel zu wenig Zeit zu haben für das, was wirklich ist. Vielleicht muss ich es aufgeben, mein Ansehen hochhalten zu wollen. Die Sorge darum zu haben, dass mein Ansehen beschädigt wird. Dass die Nachbarn vielleicht komisch über mich denken, weil ich auf einmal so ein radikaler Christ bin. Ich muss dieses Bedürfnis vielleicht loslassen, vor anderen gut dastehen zu wollen. Oder das Bedürfnis loslassen, zu sagen, ja, wir brauchen mehr Geld, um alles gut abzusichern, um überall sicher dazustehen. Und es ist ja auch alles immer schwierig und darauf fokussiert zu sein. Oder vielleicht ist es was ganz anderes, was dein Leben wirklich, was ein Rivale in deinem Herzen ist zu Jesus. Vielleicht sagst du, ich will die und die tolle Reise irgendwann machen und das beschäftigt dich aber so sehr, dass es ein Rivale zu Jesus ist. Vielleicht ist es auch ein Hobby oder etwas anderes. Was heißt das alles? Heißt das, wir dürfen kein Haus haben, wir dürfen kein Geld haben, wir dürfen kein gutes Ansehen haben, keine tolle Reise machen wollen? Nein, das heißt das natürlich nicht. Die Frage ist aber, bin ich innerlich so frei von diesen Dingen, dass diese Dinge kein Rivale zu Jesus in meinem Herzen sind? Und manchmal geht es nicht anders, dass man sich äußerlich auch von Dingen trennt und äußerlich ganz starke Veränderungen geht. Also vielleicht wirklich seinen Job kündigt und zu sagen, ich gehe in einen anderen Job, weil ich weiß, dieser Job, der nimmt mich so gefangen, dass es ein Rivale zu Jesus ist. Und ich gehe in einen anderen Job rein, wo wir weniger verdienen, ich bringe dieses Opfer, aber ich weiß, wir werden dann als Familie mehr Zeit haben. Vielleicht geht es da wirklich darum, alleine oder eben als Familie auch da Entscheidungen zu treffen. Oder tatsächlich zu sagen, ja, wir müssen unser Haus loslassen. weil das nimmt uns so sehr gefangen oder das nimmt uns, bindet uns finanziell so sehr, dass wir so viel arbeiten müssen, dass wir für das, was wirklich im Leben zählt, eigentlich gar keine Zeit haben. Vielleicht geht es darum, was ganz anderes zu tun, zu sagen, ich investiere jetzt meine Zeit in etwas Bestimmtes. Ich investiere vielleicht meinen Urlaub in eine Sache, die mich in meiner Nachfolge zu Jesus echt weiterbringt. Oder ich investiere meine Zeit, die ich sonst habe, darin wirklich zu sagen, jetzt lese ich doch mal in der Bibel wirklich Sachen am Stück. Ich fange jetzt mal an, Lukas Apostelgeschichte zu lesen. Beides vom gleichen Autor, ist eine super Kombination. Erstmal zu wissen, was hat Jesus gesagt und dann zu sagen, und dann in der Apostelgeschichte, wie haben die ersten Christen gelebt und was haben sie erlebt? Bei all diesen Sachen, die ich hier erzähle, predige ich auf jeden Fall auch mir selbst. Ich sage nicht, ich setze das alles in meinem Leben um, sondern ich predige auf jeden Fall mir selbst, denn das Wort Gottes gilt uns natürlich allen, die wir dem folgen. Wenn wir Veränderungen in unserem Leben wollen, dann kommen die nicht einfach so, sondern wir müssen wirklich Schritte gehen. Und wenn wir in das Leben schauen von Christen, die große Frucht gebracht haben oder auch aktuell große Frucht bringen, dann ist es ganz spannend zu sehen, dass das eigentlich immer Menschen sind, die alles dran geben, dass da etwas passiert. Sie geben ihr ganzes Leben auf und geben es wirklich ganz Jesus hin. Ich habe vor einiger Zeit dieses Buch Heavenly Man gelesen. Das haben vielleicht auch schon einige in der Gemeinde hier gelesen, von Bruder Yun, einem Chinesen, der so viel Opfer gebracht hat und so viel bereit war, sein Leben hinzugeben, aber durch den auch so wahnsinnig viel passiert ist, durch den eine ganz große Hauskirchenbewegung in China im Untergrund entstanden ist, die nicht kontrolliert werden kann vom Staat, obwohl der Staat alles dafür tut, die Christen zu verhindern und das Wachstum des Christentums zu verhindern. Aber er war bereit, alles zu tun. Er ist ins Gefängnis gegangen, er ist gefoltert worden. Und jedes Mal ist er danach wieder hingegangen, hat wieder gepredigt, hat es wieder riskiert, gefangen genommen zu werden. Bis zu dem, dass er nachher jetzt aus China flüchten musste und er nicht mehr in China leben kann, weil er dort sofort festgenommen werden würde. Er lebt jetzt in Europa, also in Deutschland sogar. Genau. Aber wenn wir uns diese Geschichten angucken von Menschen, von Christen, durch die viel passiert, durch die viel Frucht entsteht, Gemeinde Gottes wächst, dann sind das Menschen, die Jesus ihr Leben ganz und gar hingegeben haben. Und wir können nicht sagen, Menschen, durch die sowas passiert, die haben irgendwie mehr von Gottes Gnade erfahren. Nein, das, was da passiert, passiert, weil sie alles hingeben, weil sie sich Jesus ganz hingeben. Also, wenn wir Veränderung sehen wollen, dann müssen wir etwas Deutliches tun, große Schritte, und wir müssen mehr tun als das, was wir schon immer getan haben. Weil wenn wir das tun, was wir schon immer getan haben, dann werden wir auch das Gleiche ernten, was wir schon immer geerntet haben. Vielleicht müssen wir wirklich neue Schritte gehen. Etwas tun, was wir vielleicht vorher noch nie getan haben. Wie ist es zum Beispiel beim Thema Fasten? Wir lesen in der Bibel so einiges zum Thema Fasten. Und es ist in unseren Kreisen wenig praktiziert und ist wenig Thema. Aber ich glaube, es sollte anders sein. Weil wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach, dann sollten wir möglichst das auch tun, was Jesus getan hat. Und was hat Jesus getan? Als er getauft wurde, hat er den Heiligen Geist empfangen. Und das heißt, dass er von Heiligen Geist vollkommen erfüllt war. Und da würden wir doch eigentlich sagen, ja, dann könnte er doch jetzt losgehen und seinen Dienst tun. Aber das hat Jesus nicht getan. Er ist in die Wüste gegangen und hat 40 Tage gefastet. 40 Tage nichts gegessen. Das ist der Zeitraum, wo man heute auch sagt, ein Mensch, der gesund ist, den Zeitraum kann man fasten. 40 Tage nichts essen. Das geht für einen Menschen, der gesund ist. Und 40 Tage ist natürlich eine Hausnummer, echt eine große. Und vielleicht sagt ihr, das kann nur Jesus. Nein, das stimmt nicht. Es gibt genügend Menschen, auch so, die schon 40 Tage gefastet haben. Bis zu so verrückten Sachen wie Leute, die 40 Tage fasten und dann Marathon laufen. Das ist aber total irre und weiß ich auch nicht genau, ob das Jesus gemeint hat. Aber es ist nicht etwas, was unmöglich ist, 40 Tage zu fasten. Aber vielleicht ist es wirklich, also ich meine, das ist natürlich eine sehr große Nummer, vielleicht ist es dran, überhaupt erstmal mit dem Thema Fasten anzufangen. Zu sagen, ja, ich werde jetzt, weil ich Jesus suche, werde ich mich in dieses Geheimnis auch des Fastens reinbekommen, weil man kann gar nicht so sagen, was bewirkt das eigentlich? Aber Fasten hat etwas damit zu tun, dass ich mich demütige und dass ich vor Gott in Demut komme und dass ich mich auf ihn ausrichte. Und dann vielleicht zu sagen, ja, ich werde jetzt mal anfangen, ich werde mal eine Woche fasten. Und deswegen kann man ganz normal seinen Beruf weiterüben, seinen ganzen Alltag ganz normal machen. Man kann auch für andere Menschen das Essen zubereiten und alles. Das geht. Vielleicht sagst du auch gleich, ja, ich werde auch mehr fasten. Ich will Jesus suchen, ich will etwas in meinem Leben sehen. Ich will eine Veränderung. Vielleicht merkst du auch, es ist was anderes bei dir dran. Vielleicht merkst du, ich verschwende wirklich Zeit in ganz anderen Dingen, die nicht wirklich wichtig sind. Ich verschwende vielleicht Zeit vom Fernseher oder indem ich im Internet irgendwie mich stundenlang auf Facebook irgendwie rumtummel oder sonst was. Ich verschwende meine Zeit für Sachen, die nicht wirklich wichtig sind. Und vielleicht ist es wichtig, da einen Stopp zu ziehen und zu sagen, ich lasse das aus meinem Leben jetzt raus. Ich verbanne das jetzt aus meinem Leben und ich setze mich hin und werde Jesus suchen. Ich werde die Bibel lesen. Ich werde ins Gebet gehen und etwas anderes machen. Vielleicht musst du auch eine Zeit lang ein bestimmtes Hobby aufgeben. Oder sagen, ich lege jetzt eine private Gebetsnacht ein. Ich mache was Radikales. Ich gehe eine Nacht ins Gebet. Vielleicht musst du irgendeinen Traum definitiv sterben lassen, dein Ansehen aufs Spiel setzen, etwas hingeben, deine Sicherheit. Auf jeden Fall geht es darum, auch sein bequemes Leben, in das wir so oft stecken, aufzugeben. Das kam auch letzte Woche in der Predigt schon vor. Jesus hat uns nicht gesagt, dass wir ein einfaches Leben haben. Und Jesus hingegeben zu leben, ist nicht ein einfaches Leben. Aber es geht darum, Salz in dieser Erde, auf dieser Erde zu sein, Jesus nachzufolgen und das ernst zu nehmen, was Jesus uns gesagt hat. Und das ist kein Programm irgendwie für Menschen, wo wir sagen können, ja, das ist jetzt so ein Programm für Menschen, die Superchristen sein wollen. Irgendwie die besonders tolle Christen sein wollen. Nein, Jesus wendet sich mit dieser ganzen Aussage, die wir hatten, an die Menschen, die ihm nachfolgen. Und er sagt nicht einfach zu dir, sage ich das, und zu dir und zu dir. Nein, er sagt das zu allen, die ihm nachfolgen. Zu denen sagt er dieses, du musst dein eigenes Leben aufgeben, um mir nachzufolgen. Wir können nicht eines Tages vor Jesus stehen, und das werden wir, und dann sagen, ja, Jesus, ich wollte dir mehr nachfolgen, aber mein Haus, das war so wichtig. Oder ich kann nicht sagen, Jesus, ich wollte dir mehr nachfolgen, aber das mit dem Fernsehen, das war so spannend und das war so toll. Oder ich kann nicht vor Jesus stehen eines Tages und sagen, ja, aber mir war es so wichtig, dass die anderen nicht schlecht über mich denken, dass sie mich nicht für verrückt halten. Wenn wir eines Tages vor Jesus stehen, dann werden wir nicht das sagen. Da bin ich mir sicher. Ich möchte jetzt gleich zu einer Gebetsgemeinschaft übergehen und möchte die so gestalten, dass ich in dieser Gebetsgemeinschaft die Möglichkeit euch geben möchte, dass wir solche Dinge vor Jesus bringen. Dass wir quasi Buße tun, dass wir sagen, Jesus, ich habe da einen Rival in meinem Herzen und den möchte ich zu dir bringen. Den möchte ich ans Kreuz bringen. Und ich möchte auch einen Entschluss fassen, diese oder jene Entscheidung in meinem Leben zu treffen, um dir wirklich nachzufolgen, mehr nachzufolgen, es konsequenter zu tun, als ich es bisher getan habe. Ich würde es gerne so machen, dass wir sitzen jetzt ja alle, dass ihr auch sitzen bleibt und dass ihr sagt, wenn ihr sagt, ich möchte da einen Schritt gehen, dass ihr aufsteht und wir uns alle hier vors Kreuz quasi stellen, die wir sagen, wir wollen einen Schritt da gehen und uns quasi vors Kreuz verneigen, unseren Kopf senken vor Jesus und ihm das bringen. Ich möchte auch diejenigen, die sagen, ich entdecke da was in meinem Leben und ich möchte diesen so einen Schritt gehen, dazu auffordern, jetzt gleich schon aufzustehen. Nicht, wenn wir es alle die Augen zu haben. Das wäre ein Schritt, zu sagen, mir ist es egal, was jetzt die anderen um mich herum dazu denken. Sondern ich und Jesus, darum geht es. Okay, also ich stelle mich jetzt auch gleich vorne dahin, ich stelle mich auch vors Kreuz stellen. Und jeder, der sagt, ich möchte auch etwas vor Gott, zu Gott bringen, der kann dann aufstehen. Und ich werde dann die Gebetsgemeinschaft einleiten. Und jeder, der in die Gebetsgemeinschaft, der dann steht und sagt, ich möchte das auch aussprechen, laut auch aussprechen, kann das in dieser Gebetsgemeinschaft tun. Und ich werde dann die Gebetsgemeinschaft beenden. Und dann singen wir gemeinsam ein Lied. Also wer bereit ist, etwas vor Gott zu bringen, vor Jesus zu bringen, der kann jetzt aufstehen. Bibeltext forderst uns raus, dir ganz nachzufolgen. Alles hinter uns zu lassen und wirklich dich zur Priorität in unserem Leben zu machen und da keinen Rivalen zu dulden. Herr, so kommen wir zu dir und bringen dir, was ein Rivale in unserem Herzen ist.
Vater, du siehst einfach, dass mein Gottvertrauen zu dir,
dass du uns so viel mehr und so überreich beschenken willst mit deinen Gaben, die so viel mehr wert sind als das, was, ja, uns, was uns sonst manchmal so vorschwebt und was die Welt uns zeigen will, was irgendwie attraktiv ist, was aber so vergänglich ist und uns nicht wirklich Frieden gibt in unserem Leben. Ich danke dir, dass du uns so sehr beschenkst und beschenken willst mit diesen Gaben. Danke, dass du da bist und danke, dass du dich uns zeigst. Amen.